Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Ich war jetzt bis kurz vor Weihnachten, ein paar Tage vor Weihnachten, 7 Wochen auf den Philippinen. Ich bin auf die Philippinen gereist an demselben Tag, als dieser große Taifun weg war. Also ich bin in ein Land gekommen, die Menschen waren absolut geschockt. Das Land stand unter Schock, weil man gar nicht wusste, was genau geschehen ist. Weil der Sturm die gesamte Kommunikationsstruktur im Land, also im betroffenen Gebiet, zerstört hatte. Der Ort Tacloban ist ja bekannt geworden, ne? Der war in aller Munde hier, das liegt hier, wo der Cursor zeigt. Das heißt, der Sturm ist von hier gekommen, hat dann diese Tour genommen, muss ich das vorstellen wie eine Fräse, der sich durchs Land fräst. Zeige das aber gleich noch, weil ich auch in diesem Gebiet war. Und hier, das ist die Reiskammer der Philippinen, die übrigens wohl genug produziert wird, Reis importieren müssen, weil es in Zeiten des Neoliberalismus günstiger ist, Reis zu exportieren und dann wieder billigeres zu importieren, als die eigene Bevölkerung zu versorgen. Also ich war dort auf Einladung einer Kirche, das ist die einzige Kirche weltweit, die 2 Besonderheiten hat. Ist hier so gut wie unbekannt. Die ist aus einem Kampf gegen die Kolonialmacht entstanden und ist ausgerufen worden, gegründet bei der Gründung der ersten philippinischen Gewerkschaft. Es hing damit zusammen, die Philippinen waren bis 1898, fast 54 Jahre lang, eine spanische Kolonie. Also alles katholisch, römisch-katholisch. Und die spanische Kirche hat sozusagen den Unterdrückungsapparat im Land gestellt. Und die einheimischen Priester durften überhaupt keine Positionen einnehmen, durften nicht Bischof werden und dergleichen. Und Ende des 19. Jahrhunderts entstand eine Befreiungsbewegung. Die Philippinen sind das erste Land in ganz Asien, die sich befreit hatten vom Kolonialismus und eine freie Republik ausgerufen hatte. 1898. Als die Spanier gemerkt haben, dass sie die Land nicht mehr halten können, haben sie die Philippinen für 20 Millionen an die Amerikaner verkauft. Die Amerikaner sind sofort hingegangen mit einem General Pershing, den kennen wir von den Pershing-Raketen. Dieser Herr Pershing, der hatte sich vorher Meriten verdient, also Auszeichnungen verdient im Kampf gegen die Sioux-Indianer. Indianer bekämpft in Amerika. Und dann sind die anschließend weitergegangen auf die Philippinen, haben dort einen fürchterlichen Kolonialkrieg geführt, weil die Filipinos als freie Republik, die hatten die Republik ausgerufen, die haben eine eigene Armee gehabt, eine Guerilla-Armee, dann gegen die Spanier gekämpft haben. Und ein Teil der revolutionären Priester, philippinischen Priester, waren in dieser Revolutionsarmee. Und der Leiter, der oberste Priester dieser Revolutionsarmee, der wurde auch als Bischof für diese Kirche ausgerufen. Der hatte gegen die Amerikaner als Guerillapriester gekämpft. Also diese Kirche hat eine revolutionäre Vergangenheit, die sie bis heute lebendig halten. Dieses Bild findet man überall in den Kirchen. Die hatten damals etwa 3/4 der Bevölkerung auf ihrer Seite. Es war eine richtige anti-imperialistische Kirche. Die Amerikaner haben dann diese Kirche von einem Tag zum anderen enteignet. Das heißt, sie haben alle Kirchengebäude verloren. Die waren von einem Tag zum anderen aller materiellen Mittel und Häuser und so weiter beraubt. Die hatten in dieser Zwischenphase, bevor die Amerikaner gekommen sind, eine Landreform durchgeführt. Für die Landarbeiter wurde das kirchliche Ländereien wurden verteilt und dergleichen. Also es war eine Revolutionskirche. Und diese Revolutionskirche hat dies sozusagen als ihr Heiligenbild. Und das finde ich sehr bezeichnend, weil es einiges über die Geschichte des Landes zeigt. KKK, das ist die Abkürzung von Katipunan, das ist die philippinische Befreiungsbewegung von 1898. Dieses Bild zeigt den Traum eines der Revolutionsführer. Das ist eine Frau, das ist die Mutter Gottes. Gleichzeitig steht diese Mutter Gottes vor einer philippinischen Fahne. Dieser junge Kerl, den man hier sieht, der ist angezogen in der Uniform, in der Erkennungszeichen dieser Befreiungsbewegung Katipunan, mit dem Hut, sehen wir gleich nochmal, dieser Machete, und er hat hier eine Fahne. Und das ist nachempfunden, in den barocken Kirchen sieht man das oft als Auferstehungsfahne, und auf dieser Fahne steht drauf, Gott gebe uns Freiheit. Dieser bewaffnete Junge ist das Jesuskind. Das einzige Bild weltweit eines bewaffneten Jesuskindes. Hier sieht man den Kampf, die Auswirkungen des Imperialismus. Das ist der Kampf gegen die amerikanische Kolonialmacht, nicht? Das ist der Genki hier. Das sind drei Priester, die Spanier garrottiert hatten. Es wird so eine Zwinge um den Kopf gelegt. Philippinische Priester, die für die Freiheit im Lampf gekämpft haben. Und das ist klar, diese Mutter Gottes mit dem Jesuskind segnet diesen Kampf gegen die Imperialmächte. Und in diesem Krieg, durch diesen Kampf entsteht die Freiheit mit dieser kleinen Rose. Also es ist eine revolutionäre Vergangenheit dieser Kirche. Es ist die einzige Kirche weltweit, die das so deutlich hat, die dann also stark mit der Gewerkschaftsbewegung verbunden ist. Ja, bei denen war ich eingeladen, das hat mir ausgesprochen Freude gemacht. Und das vielleicht jetzt mal. Der Gründer dieser Kirche, dieser Guerillopriester, der hieß Aguinaldo, der hat von dem stammt dieser Satz, das ist eine dieser Kirchen, und zwar in einem Gebiet, wo es ganz scharfe Auseinandersetzungen gibt mit Landbesetzung, da zeige ich noch einiges. Man sieht, wie das da geschrieben ist, das ist eine arme Kirche. Die Kirche heißt Iglesia Filipina Independiente, also die haben doch den spanischen Namen. Das heißt, die philippinische unabhängige Kirche wurde gegründet durch das Volk unseres Landes, und sie ist das Ergebnis der Sehnsucht der Menschen nach Freiheit, nach religiöser, politischer und gesellschaftlicher Freiheit. Und ich, das sagt dieser Gründer dieser Kirche, der erste Bischof, ich war nur ein Instrument, das dies ausgedrückt hat. Dann sieht man also, dass die Kirche sich als Instrument in diesen politischen Befreiungsprozessen versteht. Das war von da aus ein paar hundert Meter entfernt. Das ist auf einem Landbesitz, der ist etwa so groß wie ganz Manila, wo 11 Millionen Menschen leben. Der Besitzer ist der jetzige Präsident Aquino. Und dort gibt es eine ganz scharfe Auseinandersetzung um Landreform. Die Bauern besetzen dort Land, bekommen auch Recht. Als wir dort waren, bekam die Führerin der Landarbeiter, diese Frau dort, einen Handyanruf: kommt schnell vorbei, die zerstören unsere Pflanzungen, die wir gemacht haben. Sie haben Grund und Boden bekommen, den sie selber pflanzen dürften. Also das oberste Gericht hat den Bauern das Recht gegeben, bestimmte Felder zu haben. Also es ist ein jahrhundertealter Kampf. Das ist die entscheidende Auseinandersetzung, der Kampf um Boden. Und die sind dann hingekommen mit diesen Bulldozern und haben die neuen Pflanzungen zerstört. Und ich werde nie vergessen, wie dieser Landarbeiter zu mir sagt: wovon soll ich jetzt leben? Ich lebe von den Früchten dieses Landes. Und die Landlords haben das alles zerstört. Während sie da waren, ist dieser Bagger, dieser Bulldozer irgendwie kaputt gegangen. Da haben wir schon für gesorgt, dass der kaputt ging. Und die Frau, die hat diese Landarbeiterführerin, die hat auf den eingeredet. Es war eine sehr scharfe Auseinandersetzung. Wir wussten nicht, wie sich das entwickelt. Da waren sofort Sicherheitskräfte dabei. Und nach ein paar Tagen sind wir wieder hingegangen. Da war ein großes Transparent, privater Grundbesitz, mit Wachleuten dabei und so Wachtürme wie an der DDR-Grenze. Und das habe ich jetzt vor ein paar Tagen von meinen Freunden bekommen. Also es ist in derselben Gebiet. Die blockieren hier diesen Bulldozer, der den Boden, der alles aufreißen will. Da gibt es Widerstand. Wir hatten dann einige Tage später eine Demonstration, war ich eingeladen worden, vor einer Reismühle auf demselben Gelände, das dem Staatspräsidenten gehört, und zwar zur Erinnerung an ein Massaker an 9 Landarbeiter von einer Landarbeitergewerkschaft, die sind vor 9 Jahren umgebracht worden. Und die Landarbeiter haben dann an dem Tag ein Erinnerungsfest gehabt, eine Feier gemacht. Hier brennen die Kerzen, das Mahnmal hier zeigt das. Und einer der Priester, mit denen ich dort unterwegs war, von dieser Kirche, mit der ich unterwegs war, der hatte sich mit den Streikenden, wo anschließend das Massaker war, mit denen solidarisiert, hatte denen Reis gegeben. Und als die erschossen worden sind beim Streik, war er der Einzige, der bereit war, den Trauergottesdienst in seiner Kirche durchführen zu lassen. Am nächsten Sonntag nahm Gottesdienst, er fuhr mit seinem Sakristan hier, nicht, mit diesem Mann, nahm Gottesdienst weg und wurden angehalten von Leuten, die haben gesagt: sind Sie Father Tadena? Yes. Zack, erschossen. Und ein zweiter Schuss hat diesen Sakristan so erwischt, er ist seitdem behindert. Also es sind heftige Dinge, wenn man das so erlebt. Und das war bei der bei dieser Demonstrationserinnerung an das Massaker an die Landarbeiter, an Landarbeitern, das sind einige von meinen Theologiestudenten, deswegen bin ich auf die Philippinen gefahren, ich hatte da Vorlesung gehalten mit denen. Ja, da gab es dann direkt vor dem Militärgelände auf dem Großgrundbesitz gibt es eine eigene Kaserne, ein Militärcamp, um die Landarbeiter unter Schach zu halten. Und wir sind dann dort vor die Kaserne gezogen. Das ist die Hacienda Luisita. Das ist die Erinnerung daran. Ich habe dann auch noch eine kleine Rede gehalten. Da freuen sich ja alle, wenn das international beachtet wird. Und einer der Erzbischöfe dieser Kirche ist 2006, weil er sich auch in diesen, nicht nur, aber hauptsächlich, in diesen Auseinandersetzungen um die Landreform in diesem Gebiet mit den Landarbeitern solidarisiert hatte, ist ermordet worden. Das war ein Fanal sozusagen. Wenn der Erzbischof einer Kirche, die etwa 6 bis 7 Millionen Mitglieder auf den Philippinen hat, ist also keine kleine Kirche, ermordet wird, dann weiß man, was dort los ist. Und hier mit diesem, der heißt Alberto Ramento, ist in Talag, das ist der Ort, Stop the Killings in the Philippines. Nach einer Untersuchung der UNO sind seit dem Jahre 2002 bis in den 10 folgenden Jahren, also etwa 1600 Gewerkschafter, Lehrer und viele Kirchenleute umgebracht worden. Und einer war dieser Erzbischof, weil er sich mit den Streikenden solidarisiert hatte. Hier sieht man auch, das ist die Beerdigungsfeier gewesen. Bischof Alberto Ramento, der Bischof der armen Bauern und Handwerker. Und man sieht ja, das sind die kleinen Leute. Das ist so die Trauerfeier.
Wie stellen das, wenn da jemand aus Europa hinkommt?
Ja, ja, also ich stand auch unter Beobachtung vom Geheimdienst, und aber mir kann nichts passieren. Und der Leiter des Priesterseminars, der war im Sommer dieses Jahres auf einer Todesliste, und die sind nachts eingedrungen auf das Gelände dieses Seminars, wo ich überhaupt ein paar Wochen gewohnt habe, und lief mir im Gewehr rum, und die haben den gesucht, und dann einer von den Seminaristen hat die erwischt, dann sind die abgehauen. Und am nächsten Sonntag, der Father Cherry, den sehen wir gleich noch, Gottesdienst gefeiert, da kam jemand während des Gottesdienstes zu ihm nach vorne, und die Kirchen haben keine Wände, die haben nur so Säulen, wegen der Luft, nicht, was so heiß ist, und hinten steht einer und der zielt mit dem Gewehr auf dich. Und also es war, ist sehr aktuell, die Bedrohung, sehr aktuell. Ich war da sicher, aber es ist, was hier überhaupt nicht bekannt ist, es gibt im Land nach wie vor eine große Guerilla-Armee, National People's Army, NPA. Im Land gibt es überall Blockaden, und auf einer Insel in Mindanao im Süden gibt es 8 katholische Priester, die in der Guerilla kämpfen. Und einer der Guerilla-Leiter einer Abteilung, das ist ein katholischer Priester, das heißt, es ist eine sehr scharfe Auseinandersetzung, taucht hier in der Zeitung nirgendwo auf. Man denkt immer, das hat es irgendwo mal gegeben in Lateinamerika. Da ist das hochaktuell. Das war die Beerdigungsfeier von diesem Bischof. Das war 2006, aber ich dachte, dass man so einen Blick hat, was im Land los ist, habe ich das alte Bild dazu getan. Und da sieht man, die Priester mit diesen weißen Gewändern, also die sind wie die katholischen Priester bei uns, also die Messe ist genauso. Und da gab es bei der Beerdigungsfeier eine Konfrontation mit den Sicherheitskräften. Da sehen wir, no trespassing, nur kein Durchgang, private property, also Privatbesitz. Warum ist die Auseinandersetzung so wichtig? Die ist deswegen so wichtig, weil dieser Großgrundbesitz, dieser feudale Großgrundbesitz jetzt in Zeiten der Neoliberalisierung natürlich jetzt umgewandelt wird in Grund und Boden für industrielle Produktion. Und die Landarbeiter kämpfen darum, dass sie sagen, wir brauchen den Grund und Boden, um uns zu ernähren. Heißt, wir haben ja eine Auseinandersetzung zwischen industrieller Produktion und einer Wirtschaft, die dazu beiträgt, dass man davon leben kann. Also deswegen, darin liegt die scharfe Auseinandersetzung, weil natürlich die alten Großgrundbesitzer merken, allein durch Lebensmittelproduktion, Reis in diesem Fall, können sie nicht diese Renditen erwirtschaften, als wenn man dort neue Fabriken baut, Investitionen tätigt, was auch getan wird. Die haben sich verschoben. Ja, das ist die Kirche von diesem Bischof, der ermordet worden ist. Der hat in dieser Kirche gelebt. Das ist dieser Ort Talag. Da oben, das war seine Wohnung, und die sind dann da eingebrochen und haben ihn dann umgelegt. Die hatten ihn vorher schon gewarnt. Die haben gesagt, in den nächsten Tagen bist du dran. Und das war bei einer öffentlichen Veranstaltung. Und dann hat er gesagt, ich habe gerade die Warnung bekommen, die wollen mich umbringen. Die haben gesagt, du wirst anders umgelegt als die anderen. Normalerweise erschießen die fahren mit so einem Motorrad mit zwei Leuten mit einem Helm vorbei und einer schießt. Dann fahren die weiter und bist du weg. Und ihn haben sie erstochen. Und er hat geantwortet, ich lasse mich nicht einschüchtern, ich werde weiter für Gott und für mein Volk kämpfen. Da sieht man dieses Bild, wie man ihn dann gefunden hat. Also die kleinen Leute sind auf die Straße gegangen, haben gekämpft. So, eine zweite Auseinandersetzung, das ist vor dem Nestle-Gebäude, Firma Nestle. Das ist der Leiter des Streiks. Im vorletzten Jahr, als ich dort war, waren die schon im achten Jahr des Streiks. Sie streiken darum, weil Nestle keine Betriebsrente mehr zahlen will. Und dagegen haben die gekämpft. War natürlich illusorisch. Also die sind alle ersetzt worden durch Arbeiter, die weniger verdienen und blieben hartnäckig. Die haben gesagt, Nestle, mach ein Ende mit der siebenjährigen Auseinandersetzung mit Arbeitern, löse die Beschäftigungsauseinandersetzung und hier dieses Motto, weil das sind alles Gewerkschafter von Nestle, die wir hinten auf dem Bild sehen, die alle im Zuge dieses Streiks umgekommen sind. Da geht es wirklich zur Sache. Und deswegen haben die hier das Motto, Nestle kills workers, Nestle tötet Arbeiter. Und die Gewerkschaften haben da eine Aktion gemacht, die haben gesagt, there is blood in your coffee, there is Blut in deinem Kaffee. Eine dieser Zonen, die jetzt überall gebaut werden, es gibt auf den Philippinen 500 solcher Exportproduktionszonen, wo nur für den Export produziert wird. Der Vorschlag ist ja auch in Griechenland jetzt sowas aufzubauen. Das ist in der Nähe von Manila, da steht Economic Zone. Klar, da ist eine Mauer drum. Hier in dieser, eine der größten, da sind 90.000 Beschäftigte. Es wird nur für den Export produziert. In diesem Gelände bei allen Firmen gelten die landesüblichen arbeitsrechtlichen Standards nicht. Also die Arbeitszeiten sind länger. Der Mindestlohn ist dafür kürzer. Die arbeiten für 4,80 Euro am Tag, 6 Tage die Woche. Und man braucht, um eine vierköpfige Familie zu ernähren, am Tag etwa 16 Euro. Hier bin ich jetzt in eine der Wohnungen von Textilarbeiterinnen, die für H&M und C&A produzieren. Das sind ganz taffe Frauen, das ist sehr heiß, ne? Man sieht es hier. Ne? Ganz taffe Frauen, die haben einen Streik organisiert. Hier die beiden, genau. Das sind die Streikleiterinnen der Gewerkschaft. Die wurden in diesem Gebiet, das hat ein doppeltes Motto. No strike, no union. Kein Streik und keine Gewerkschaften. Das ist das Motto. Und die sichern zu, die Regierung, für die ausländischen Unternehmen, die dort produzieren, dass sie keine Gewerkschaften akzeptieren müssen und auch keine Streiks haben. Und dagegen haben die Frauen gekämpft, von der Textilfirma. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen gehört, was in Kambodscha los war und in Bangladesch ist da, das ist da nicht viel anders. Die haben einen Streik gemacht gegen Contract Work, also es ist gegen Leiharbeit. Die haben dort Leiharbeitverträge über 4 Wochen und dann wieder neu. Da kannst du natürlich keine Gewerkschaftsarbeit aufbauen nach 4 Wochen. Die beiden Frauen sind dann beim Streik nachts von Militärs gekidnappt worden und irgendwo hingefahren worden und waren gefesselt und Augen zu und sind dann in den Straßengraben geschmissen worden. Ganz taffe Frauen. So, und dann war ich auf der Jahreskonferenz National Clergy Convention dieser Priester von dieser unabhängigen Kirche. Kilusang Mayo Uno, 1. Mai. Das ist die größte philippinische Gewerkschaft, auch die linkeste. Was macht die? Diese größte Gewerkschaft begrüßt die Priester dieser Kirche zu ihrer nationalen weiten Versammlung. Also sieht man eine enge Verbindung zwischen Gewerkschaften und Kirchen. Das war der Versammlungsraum. Hier sieht man also auch, was da geht. Also Stop Greed, mach ein Ende mit der Habgier. Nein zur bürokratischen Korruption. IFI Clergy, also die Priester dieser Iglesia Filipina Independiente. Stop killing the prophets, mach ein Ende damit, unsere Propheten zu töten. Stop greed, stop mit der Habgier, abolish pork barrel system. Pork barrel system ist jetzt die große Auseinandersetzung. Und zwar die Weltbank gibt den Senatoren Sie haben ein Zweikammersystem, die Senatoren in der Regierung, im Parlament, Millionen zur freien Verfügung, damit sie in ihren Heimatbezirken was für die Entwicklung des Landes tun. Was machen die mit den Millionen? Das ist reines Korruptionsgeld. Das kommt bei den Leuten nicht an. Und das sind Gelder der Weltbank. Und die Zivilgesellschaft kämpft jetzt darum, das nennt man Pork Barrel System, dass dieses Pork Barrel System abgeschafft wird. Damit haben die sich so ihr Klientel gehalten. Nicht? Dann haben sie ein paar Leuten Geld gegeben, damit die studieren konnten und dem mal was gegeben, dem mal was. Dann wird man ja wieder gewählt, eine Hand wäscht die andere. So, und hier uphold indigenous people's right, schützt die Rechte der indigenous peoples, das sind die Eingeborenen, die Ureinwohner. Ne? Also man sieht, was da so los ist. So eine deutsche Bischofskonferenz hätte solche Plakate nicht. Und wir haben am Ende dieser Konferenz, da waren gut 800 Priester, einen Advocacy-Marsch gemacht, einen Solidaritätsmarsch durch die Stadt. Da ging echt was los. Und diese Bilder sieht man natürlich auch nicht so oft in Deutschland, dass Priester so auf die Straßen gehen wie hier. Auch hier verteidigt Ilocos, das ist eine Insel, gegen die Ausplünderung durch Mining, durch Bergbau. Das ist jetzt die Auseinandersetzung. Der Bergbau, der ran auf die letzten Rohstoffe. Mit einer unglaublichen Zerstörung, da kann ich gleich noch einiges zu sagen. Das heißt, es gibt drei Hauptauseinandersetzungen. Das eine sind die Folgen von Klimawandel. Zweite ist Mining, also Bergbau. Und das dritte ist der Kampf um Land. Hier sieht man also bei dieser Demonstration, die mit den Gewerkschaften zusammen organisiert worden ist, ging es um die Verteidigung von den Rechten. Und wenn dann so 800 Leute zusammen sind, und das war die Schlusskundgebung, war für mich ein tolles Erlebnis. Das ist der Leiter der Ausbildung, der Leiter des Priesterseminars, der jetzt unter Morddrohung stand, in der Zeit, als ich da war, hier dieser Father Terry. Und das war das Hauptplakat, hier heißt es, oppose all destructive mining operations, also gegen alle destruktiven Operationen, die mit Mining zu tun haben, stell dich auf die Seite der Armen und dann weg mit dem Pork Barrel System, nicht dieses Geldsystem, oben drüber ein Bibelzitat, sei auf der Hut gegen alle Arten von Habgier. Das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass er möglichst viel besitzt. Also das hat mir sehr gut getan, diese Veranstaltung. Es war zusammen mit den Organisationen der Zivilgesellschaft, das ist eine Frau von einer dieser Indigenous People, von den Ureinwohnern, die jetzt gegen die Bergbaugesellschaften kämpfen. Die wollen, die vertreiben die Menschen, die zerstören die letzten Wälder, die Urwälder, die es noch gibt, um dort Rohstoffe zu heben. Also für 42 Handys müssen 10.000 Tonnen Golderz bewegt werden. Ein Bischof, der wütete, der hat also eine Mordswut gehabt und hielt dann seine Reden. So, und dann sind wir anschließend aufs Land gefahren. Das sind Reisfelder, also der Reis wird ja in Schlamm gezogen. Und direkt daneben war ein Fluss mit illegalen Mining, also illegale, die schürfen dort in dem Boden des Flusses nach Gold. Da ist auch jemand bestochen worden, der Bürgermeister ist da bestochen worden, damit er das erlaubt. Das ist ein Naturschutzgebiet, wo es gar nicht dürfte. Und das ganze Wasser wird verpestet. Um das auszufällen, das heißt, das ganze Wasser war kaputt. Und die Landarbeiter, von denen wir gerade ich auf dem Feld gesehen haben, machten dann ein paar Tage später eine Demonstration dagegen, weil die dieses Wasser brauchen. Und dieses Wasser, wenn es verpestet ist, beschädigt natürlich auch die Produktion. Dann gab es eine große Demonstration zur Erinnerung an den Führer der ersten Revolution von 1898, Agnes Bonifacio. Das ist noch sehr groß in Erinnerung. Weil diese Revolution ja von den Amerikanern sozusagen geklaut worden ist, ist von denen zerstört worden. Man sieht hier die amerikanische Fahne, hier amerikanische Soldaten, die gegen die philippinische Bevölkerung vorgehen. Hier oben wieder dieses KK, die Katipunan, das ist der Name dieser Befreiungsbewegung. Heißt, diese Erinnerung ist noch sehr, sehr wach. Und die Leute sagen, unsere Revolution, unsere Befreiung von der Kolonialmacht, von den Spaniern, ist von den Amerikanern gestohlen worden. Ja? Und diese Revolution ist unterbrochen worden und wir kämpfen dafür, dass diese Revolution weitergeführt wird. Es ist insofern auch wichtig, weil auf dieser Demonstration sehr viele der Redner gesagt haben, dass die Amerikaner, die jetzt als erste Hilfsgüter auf die Philippinen gebracht haben, das ging ja hier auch durch die Medien, die amerikanischen Soldaten sind gekommen, das, haben die gesagt, ist für sie ein Vorwand, jetzt im Land mit Truppen wieder bleiben zu können, um von den Philippinen aus eine Militärbasis zu haben, um China einzukreisen. Also das war sehr zwiespältig und für die linken Kräfte war es vollkommen klar, die Amerikaner nutzen die Hilfe als ein Vorwand, um wieder Truppen im Land stationieren zu können. Also diese es war eine riesige Demonstration, wo man überhaupt keine Polizei gesehen hat. Ich habe den Filipinos immer gesagt, wenn wir eine kleinere Demonstration machen mit 500 Leuten, sind mindestens genauso viele Polizisten da. Man hat keine Polizei gesehen. Und was ich dort erlebt habe, was ich noch nie gesehen habe, war diese Demonstrationen, die sind generalstabsmäßig geplant. Da gibt es Abteilungen, ich war da bei der Abteilung hier Progress of Church People, also es sind die Kirchenleute, die trafen sich alle da und da gab es einen Sprecher. Und wer dann die Demonstration verlassen hat, musste sich bei der Sprecherin abmelden und wenn er wieder zurückkam, wieder anmelden. Damit die einen Überblick hatten, damit niemand verschwindet. Hier sieht man also auch, dass das sehr aktuelle Auseinandersetzungen sind. Da ist das Denkmal für diesen Revolutionsführer Andres Bonifacio und hier Justice für die Arbeiter von Toyota. Das japanische Government, japanische Regierung muss einschreiten. Da gibt es eine Auseinandersetzung bei Toyota. Verschiedene Firmen, also die Gewerkschaften, waren dort sehr kräftig vertreten. Und einige haben sich dann in der Tracht, in der Kluft der Revolutionäre verkleidet, Ende des 19. Jahrhunderts. Und die Frauen haben dann eine große Rolle gespielt. Die hießen Katipuneras. Hier die Frauen, die haben das dann so nachgestellt, also mit dem Gewehr. Und hier sieht man wieder diesen Hut, den ich vorhin schon gezeigt hatte, bei diesem kleinen Jesuskind. Könnt ihr euch erinnern? Das ist auch diese rote Hose, nicht? Das ist genau identisch. Das heißt, auf diesem Kirchenbild hat jeder, der das Land kennt und die Geschichte kennt, in diesem Kind sofort den Revolutionär gesehen und natürlich also auch Christus. Das war der Vorsitzende der größten philippinischen Gewerkschaft, genauso wie dieses Jesuskind, nicht? Also mit diesem Hut, hier diesem der Machete, die rote Hose, das war die Uniform der Revolutionäre im Kampf gegen die Spanier und dann auch gegen die Amerikaner. Ja, das war ein Teil unserer Gruppe da bei dieser. So. Und hier sieht man jetzt, wie das generalstabsmäßig geplant wird. Das waren die Textilarbeiterinnen in einem Block wie auf der Kaserne. Das waren Studenten, die machten hier ein Teach-In. Und hier vorne die Gewerkschafterinnen, die wurden da von der Gewerkschaftsführung da instruiert. Das war ganz generalstabsmäßig. Da ging man nicht einfach und latschte nicht einfach darum, wie das bei uns ist, sondern da waren Abteilungen. Die Abteilungen waren genau organisiert und die machten ihr Programm. Ja, das war ein Treffen mit Priestern. Das ist ein Bischof abends. Dann kam jemand vorbei am späten Nachmittag und sagt, er ist Sprecher einer Gruppierung von Bauern, die im Widerstand sind gegen einen australischen Konzern, der Ölpalmen produziert, Palmöl produziert, und der wollte gerne dessen Land haben. Die wollten gerne dessen Land haben. Die haben dagegen Widerstand geleistet. Und er kam dann abends an und sagte, gestern Abend ist auf uns geschossen worden. Sein Kollege sei tot und er konnte irgendwie noch abhauen. und er lebte jetzt einen Tag im Untergrund und der hat also dann diese versammelten Priester, waren 76 Priester gebeten und haben überlegt, was sie jetzt tun sollten mit ihm, der war sozusagen auf der Flucht. Also die Frage, wie aktuell das ist, sehr aktuell. Und dann waren wir im Pfarrhaus da, im Gemeindehaus, und hier ist dieser erschossene Landarbeiterführer aufgebahrt, das ist seine Frau. Also das geht einem schon in die Knochen, wenn man dann erstmal so einen Erschossenen sieht, in so einer Auseinandersetzung. Also dafür gibt es ja den Namen Landgrabbing, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Landgrabbing, also Kampf um Land, Grund und Boden. Und die Ureinwohner, die kämpfen um ihren Boden. So, und jetzt sind wir auf der Fahrt nach Tacloban, auf dieses Gebiet, wo der Taifun verheerende Wirkung gehabt hat. Also auf den Philippinen wird der Klimawandel so diskutiert unter der Fragestellung, was haben wir getan, dass wir für die Sünden der Reichen büßen müssen? Und das ist die Fragestellung. Die Philippinen sind höchst verletzlich, weil durch die Klimaerwärmung der Pazifik sich erwärmt und damit dann diese verheerenden Taifune entstehen können, weil die Philippinen das erste Land sind, auf die dann der Taifun trifft. Auf den Philippinen gibt es also alle 4 Wochen Taifune. Ich habe selber schon ein paar erlebt. Das heißt, die Menschen sind seit Jahrtausenden gewohnt, mit Taifunen umzugehen. Aber die Taifune werden seit einigen Jahren heftiger, kräftiger. Die Regenzeit wird gefährlicher, zerstörerischer. Früher wusste man, haben die Philippinen gesagt, von wann bis wann die Regenzeit ist. Und außerhalb der Regenzeit gibt es keinen Regen. Diese klare Wetter, das klare Wetter gibt, also die Einteilung gibt es in dem Maße gar nicht mehr. Das heißt also, die Regenzeit ist nicht mehr so klar begrenzt. Dann sind die Regen, die mit diesem Taifun verbunden sind, werden heftiger, damit zerstörerischer. Also der Regen, den man früher gut verwenden konnte, um damit die Reisplantagen bewässern zu können, ist mittlerweile eine Zerstörung im Land. Und das, sage ich nochmal, das wird auf den Philippinen ganz klar diskutiert als ein Ergebnis eines Wirtschaftens und auch eines Lebensstils, der im Norden geführt wird. Ich habe dann in der Zeit, als ich auf Philippinen war, in unserer Kirche dafür gesorgt, dass eine Spendenaktion zustande kommt. Also kann man ruhig sagen, wir haben 40.000 Euro zusammengekriegt und haben dann, wie ich dann da in das Gebiet gefahren bin, habe ich gesagt, ja, wenn ich da schon hinfahre, will ich nicht mit leeren Händen kommen. Da haben wir 5 Tonnen Reis mitgenommen. Und es gab im Land eine große Solidarität, Do Not Delay, Task Force Yolanda. Also dieser Sturm, dieser Taifun heißt Philippinen Yolanda. Hier hatte den Namen gehabt Hayun, nicht? Das sind 2 verschiedene Namen. Man soll nicht verzögern, die Hilfe für Yolanda. Also wir sind dann da zum Hafen gefahren, kilometerlang waren dann diese Busse von Welthungerhilfe und alle möglichen Organisationen, auch muslimische Organisationen, alle möglichen Hilfen. Das sind die Kriegsopfer eines Krieges, den wir führen. Soweit mein Bericht aus den Philippinen.